herzlich willkommen zu unserem Motorsport-Podcast Benzin und Blut. Dein Podcast für Rennfahrer und Motorsportbegeisterte. Heute erwartet dich ein kurzer Technik-Hack. Wir waren nämlich eben mit unserem Hund draußen spazieren und haben uns über verschiedene Getriebearten unterhalten und haben dann gedacht, wir machen jetzt einfach mal eine ganz kurze Technikfolge zu verschiedenen Getriebearten, speziell zum Serien- und zum sequentiellen Getriebe und erklären dir mal so ein bisschen die Vor- und Nachteile beider Getriebearten. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Also, lass uns direkt starten.
Hallo, auch von meiner Seite aus.
Genau, es ist kurz nochmal vorab, endlich mal wieder eine Solo-Folge. Die letzten Folgen waren ja Interview-Folgen, was auch sehr, sehr spannend war und was auf jeden Fall auch so weitergeführt wird. Aber wir haben gedacht, wir greifen jetzt auch mal wieder die Technik ein bisschen mehr auf und lassen jetzt mal so kürzere Technik-Hacks einfließen. Und start doch mal.
Ja, was Janine gerade schon sagte, wir haben uns gerade eben über verschiedene Getriebetypen unterhalten und wir haben uns gedacht, wir wollten das euch einfach mal ein bisschen erklären, weil man liest ja immer wieder mal sequentielles Getriebe und normales Getriebe, Haarschaltgetriebe und als Laien weiß man natürlich nicht direkt, was ist jetzt da der Unterschied? Puh, deswegen wollten wir das einfach mal erklären. Wenn wir von einem Seriengetriebe sprechen, sagen wir oder meinen wir immer damit ein Getriebe, was serienmäßig so ausgeliefert wurde. Das sind dann meistens 1 bis 6 Gänge, haargeschaltet, das heißt der erste Gang oben links, der zweite unten und immer so weiter. Das kennen wir ja alle meistens. Das ist dann ein normales Seriengetriebe, haargeschaltet.
So wie man es ja auch im normalen Straßenverkehr,
ganz genau,
im Auto fährt, ja, sozusagen. Genau.
Genau. Und ein sequentielles Getriebe ist dann ein reinrassiges Renngetriebe. Auch da gibt es noch Unterschiede. Es gibt zum Beispiel eine Dogbox. Eine Dogbox ist nicht die Hundebox, sondern das ist auch ein Getriebe. Das wird dann auch haargeschaltet, ist aber, die Innereien sind aber wie bei einem sequentiellen Getriebe. Die sind auch komplett für den Motorsport geeignet und es wird nur ganz normal haargeschaltet, wie beim Seriengetriebe. Dazu gibt es dann das sequentielle Getriebe. Das ist dann gerade verzahnt und komplett für den Motorsport gebaut. Da ist der Unterschied, dass wir schalten, indem wir den Hebel ziehen oder drücken. Ziehen zum Hochschalten und drücken zum Runterschalten.
Genau, also es gibt eben keine, ich schalte jetzt mal erste Gang, zweite Gang, dritte Gang, vierte Gang immer hoch und runter, sondern wenn man hochschalten möchte, dann zieht man am Hebel, wenn man runterschalten möchte, drückt man den Hebel wieder nach hinten sozusagen. Aber man hat eigentlich auch wie ja beim Seriengetriebe einen ganz normalen Schalthebel, beziehungsweise ist der meistens bei einem sequentiellen Getriebe ja etwas länger.
Genau, der ist ein bisschen länger, dass man halt ein bisschen mehr Kraft aufwenden kann, weil man muss da schon wirklich ordentlich dran reißen, dass die Gänge sauber reingehen. Und ich kann von mir nur sprechen, wenn man das erste Mal sowas gefahren ist, die ersten Meter macht, und das ist schon eine große Überwindung, da wirklich Vollgas mitzugeben, weil es knallt und kracht im Getriebe und das ist aber vollkommen normal, weil das einfach für den Motorsport ausgelegt ist und da nichts auf Geräuschreduzierung oder Langlebigkeit, sage ich mal, einfach gedacht ist. Es muss einfach funktionieren und sauber laufen.
Ja, also ich bin ja auch jetzt mit dem Peugeot, also in unserem Peugeot 205 RWD, haben wir ein sequentielles Getriebe verbaut. Ich habe da jetzt vor kurzem so die ersten Runden mitgedreht und bin vorher noch nie ein sequentielles Getriebe gefahren. Und es ist schon eine deutliche Umstellung. Also es ist von der Handhabung her, gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen drauf ein, so auf Vor- und Nachteile der jeweiligen Getriebearten. Aber es ist von der Handhabung her auf jeden Fall leichter, finde ich. Also man muss halt, wie gesagt, einfach zum Hochschalten nur hochziehen oder zu sich ziehen, zum Runterschalten halt zurückdrücken. Also es ist letztendlich leicht von der Handhabung, aber wie Philipp schon sagt, man muss schon Kraft aufwenden und es ist einfach auch unglaublich laut. Also wenn man da irgendwie so den ersten Gang einlegt, dann hat man irgendwie das Gefühl, gleich fällt das ganze Auto auseinander. Und auch beim Fahren, also wir sind zum Beispiel im Februar mal kurz auf so einer kleinen Kartstrecke gewesen zum Testen und da sind wir dann einfach so langsam ein paar Runden gefahren ohne Helm und es war krass, krass laut. Also ich habe wirklich gedacht, so nach Gehör habe ich gefühlt, also bei 3000 Umdrehungen geschaltet, weil ich dachte, oh mein Gott, irgendwie das Auto, es ist alles so laut und ich muss jetzt hochschalten und so. Dabei ist das halt dann auch das Getriebe, was einfach so genau. extrem laut ist.
Das hat halt ein bisschen was damit zu tun, ohne jetzt genau ins Detail zu gehen. Beim Seriengetriebe, bei einem Straßenauto, sind die Gangräder schräg verzahnt und bei einem Renngetriebe sind die gerade verzahnt. Das liegt daran, weil es einfach die Kraft besser übertragen kann und auch leichter ist auszutauschen. Die Geräuschkulisse kommt dann daher, weil tatsächlich Luft in den Zahnrädern eingeschlossen wird und sich dann ein Unterdruck und ein Überdruck bildet. Und dadurch summt das so extrem. Und bei einem schräg verzahnten Getriebe, da wird die Luft rausgeschoben. Und deswegen hat man nicht diese Geräuschkulisse.
Okay. Ja, also ich fand, also die Geräuschkulisse ist schon definitiv eine andere. So im, wenn man jetzt im schnelleren Fahren mit Helm und so, finde ich, ist es gar nicht mehr, ist es jetzt nicht mehr so krass präsent. Also selbst dann ist es noch laut, aber ja, also so ohne Helm und alles war es schon echt extrem. So, aber ist natürlich auch Gewöhnungssache, ne? Wenn man es noch nie vorher gefahren hat, dann ist es schon was ganz anderes als zu einem Seriengetriebe. Und vielleicht, bevor wir jetzt auf die Vor- und Nachteile noch mal so ein bisschen eingehen, noch mal so kurz die Einordnung in der deutschen Rallycross-Meisterschaft beziehungsweise ja, im Rallycross-Sport in Deutschland ist es eben so, dass sowohl Serien- als auch sequentielle Getriebe gefahren werden dürfen. Es kommt eben auf die Klasse drauf an. Also die DRX N1 und N2, das sind ja die seriennahen Klassen. Da sind dann natürlich auch nur Seriengetriebe erlaubt. Und in den höheren Klassen, also DRX 1, 2, 4 und so weiter, da sind eben auch sequentielle Getriebe erlaubt. Und das, was nicht erlaubt ist, sind zum Beispiel Schaltwippen. Genau. Das ist in der Rallye zum Beispiel erlaubt?
In der Rallye,
mich, wenn das falsch ist.
Ja, genau, in der Rallye ist es tatsächlich erlaubt. Genau. Teilweise wurden auch die Rallye-Autos mit Schaltwippen ausgeliefert, wie der DS3 R3 Max zum Beispiel, den ich damals gefahren bin, der hatte auch Schaltwippen. Ja, war halt easy, ne? War schön leicht. Komischerweise ist im Rallycross nicht erlaubt. Wir hatten auch mal ein Auto, ein Golf 5 mit DSG, Direktschaltgetriebe. Dieser musste tatsächlich auch die Schaltwippen am Lenkrad totlegen. Also er durfte nicht am Lenkrad schalten, sondern er musste unten am Schalthebel schalten.
Genau. Im Rallycross ist es nicht erlaubt, auch nicht im internationalen Rallycross-Sport. Also wenn man jetzt von der WRX, also von der Weltmeisterschaft spricht, da sind auch keine Schaltwippen mehr erlaubt. Da ist auch zwar sequenziell erlaubt, aber eben keine Schaltwippen. Und ja, jetzt sprechen wir nochmal kurz so ein bisschen über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Getriebearten. Lass uns doch mal mit den Vorteilen vom Seriengetriebe anfangen.
Ja, ein Vorteil ist natürlich ganz klar, dadurch, dass meistens oder sehr oft sehr viele Autos produziert werden von diesem oder von der jeweiligen Marke, die du dir ausgesucht hast oder die wir jetzt auch im Rallycross fahren, gibt es natürlich auch sehr viele Getriebe. Das heißt, meistens kommt man da gut und günstig dran. Das heißt, wenn das vorhandene Getriebe kaputt ist, ja, fahre ich halt auf den Schrott oder kaufe mir halt ein kaputtes Auto und baue da das Getriebe aus und baue es Plug and Play wieder ein. Das ist natürlich top. Ja. Das, ja, also es ist halt besser verfügbar. Man kommt oft, meistens gut und günstig dran. Es ist langlebiger, weil es ist ja ausgelegt, ein ganzes Autoleben gefahren zu werden. Deswegen ist es natürlich...
Ja.
Ich verquatsche mich gerade ein bisschen.
Nee, alles
deswegen gut. Ist es natürlich stabiler und robuster, aber natürlich auch schwerer gebaut.
Es ist ja letztendlich für Serienfahrzeuge, die wir halt im Alltag fahren, gebaut und da natürlich auch auf Langlebigkeit ausgelegt. Beim Rallycross ist es natürlich immer noch mal ein bisschen was anderes, aber auch da hat man natürlich dann den Vorteil, wenn man jetzt ein seriennahes Fahrzeug fährt oder eben ein stark umgebautes Fahrzeug fährt mit einem Seriengetriebe, dass man da eben auch den Vorteil hat, dass wenn das kaputt ist, dass man es halt günstiger neu anschaffen kann oder wieder anschaffen kann und dass es besser verfügbar ist und dass es häufig auch langlebiger ist. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man es behandelt.
Ganz genau, wie also, man es behandelt, wie man natürlich schaltet, ob man dem Getriebe auch Zeit lässt, die Gänge einzulegen und natürlich auch, für was ist das Getriebe serienmäßig ausgelastet oder konstruiert worden. Wenn ich jetzt ein Auto habe mit 100 PS und ich fahre dann nachher mit 300 PS mit dem kleinen Getriebe, ist natürlich klar, dass das dann nicht so lange hält.
Ja, genau. Was aber auch noch ein Vorteil ist, ist halt letztendlich die einfache Handhabung. Ich meine, wir kennen es halt ja einfach aus dem Alltag. Wir schalten jeden Tag mit einem Seriengetriebe sozusagen. Und wenn man das dann quasi auch im Rennauto fährt, man kennt es halt, letztendlich einfach Hand zu haben. Ne?
Genau.
Genau. Lass uns doch dann direkt mal zu den Nachteilen kommen.
Okay.
Weil da ist man ja, wenn man jetzt von der einfachen Handhabung spricht, dass man die Gänge quasi einfach so durchschaltet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder bis 5, je nachdem, dass man da aber auch ein erhöhteres Risiko hat, dass man sich mal verschaltet. Also das ist mir auch schon mal passiert, das ist wahrscheinlich
natürlich
jedem schon mal passiert.
Gerade, dass, wenn man in der Hektik ist, mitten im Rennen, man hat vor sich einen, hinter sich einen, neben sich einen und da muss man auch noch schalten, dann kann es schon mal passieren, dass man vielleicht nicht den richtigen Gang trifft. Das kann ein höherer Gang sein, wie wenn man vom zweiten in den dritten schalten möchte, man aber den fünften Gang trifft,
ja,
dann ist das nicht so schlimm. Man kann aber auch den ersten Gang treffen und das könnte dann tatsächlich in einen kapitalen Motorschaden enden. Toi, 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 noch nicht gehabt, aber es kann natürlich passieren, es wäre möglich.
Genau, also wenn man einfach bei einer höheren Geschwindigkeit dann aus Versehen in einen zu niedrigen Gang schaltet und ja, dann kann das eben schon nicht so schöne Folgen haben. Ne? Kommt vielleicht dann auch ein bisschen drauf an, wie schnell man es dann merkt oder wie schnell man dann direkt wieder ja Kupplung tritt und den höheren Gang dann schaltet. Aber da hat man vielleicht so ein bisschen erhöhteres Risiko, dass man sich eben einfach mal verschaltet.
Genau. Ein weiterer Nachteil ist, natürlich, wir wollen ja Motorsport machen, wir wollen ja möglichst schnell sein. Die Seriengetriebe sind aber dafür ausgelegt, dass natürlich auch die Schwiegermutter mit dem Auto zum Einkaufen fahren kann. Und die möchte natürlich möglichst spritsparend und ohne hohe Drehzahl, möchte die auch über die Autobahn fahren. Dementsprechend sind natürlich die einzelnen Gangabstufungen vom ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Gang anders ausgelegt, wie wir sie eigentlich im Motorsport brauchen. Wir brauchen sie im Motorsport relativ eng und kurz beieinander. Das heißt, dass die Drehzahl beim Schalten nicht so weit absinkt. Wir wollen ja immer im perfekten Drehzahlband bleiben. Das ist halt bei einem Seriengetriebe oft nicht der Fall.
Ja.
Ganz genau. Und was auch ist, wenn es dann wirklich mal kaputt geht, bekommt man meistens nicht alle Ersatzteile einzeln, weil oft dann die Getriebezahnräder auf der Welle direkt aufgefräst sind und die kann man dann nicht einzeln tauschen. Somit muss man dann halt wirklich das gesamte Getriebe tauschen.
Okay, also muss man dann quasi, wenn irgendein Teil im Getriebe kaputt ist, ist es meistens dann am sinnvollsten beziehungsweise eigentlich die einfachste Möglichkeit, das ganze Getriebe dann direkt zu tauschen.
Genau, quasi. Es kommt natürlich darauf an, was kaputt geht, aber wenn jetzt, ich sag jetzt mal, ein Gangrad kaputt geht oder sowas, ist es meistens so, dass man die nicht nachbekommt oder je nachdem, welches halt kaputt ist, dass dann auch nicht ausgetauscht werden kann.
Okay.
Genau.
Dann machen wir weiter mit den Vorteilen vom sequentiellen Getriebe. Ich übernehme mal den Punkt, der nicht so ganz so technisch ist. Also es ist natürlich, wenn man jetzt nochmal vom Schaltvorgang spricht, dann ist der halt für mein Empfinden auf jeden Fall einfacher und halt meistens auch schneller, weil man eben nur am Hebel ziehen oder drücken muss, um eben hoch oder runter zu schalten, was es eben, ja, was den Schaltvorgang schneller macht und es einfach auch eine einfache Handhabung letztendlich ist. Und man halt eben nicht wie beim Seriengetriebe dann vielleicht nicht so dieses hohe Risiko hat, dass man sich mal verschaltet. Natürlich kann es bei einem sequentiellen Getriebe auch passieren, wenn man vielleicht gerade so ein bisschen kopflos ist, dass man statt, man will hochschalten und stattdessen, dass man dann zieht, eben aus Versehen drückt und runterschaltet. Das kann einem natürlich auch passieren, aber grundsätzlich ist es einfach ein einfacher Schaltvorgang, und auch schneller als bei einem Seriengetriebe.
Genau, apropos schneller. Mit dem Getriebe kann man dann schneller schalten, weil bei den meisten sequentiellen Getrieben ist auch eine Zündunterbrechung mit dabei, beziehungsweise wird einprogrammiert ins Steuergerät. Das heißt, man kann wirklich Vollgas auf dem Pedal stehen bleiben und einfach am Hebel ziehen. Weil oben am Hebel ist ein Sensor dran, der merkt dann, alles klar, der Fahrer möchte schalten, dann unterbricht er die Zündung für eine Zehntelsekunde oder ungefähr eine Zehntelsekunde und dadurch lässt sich der Gang ganz einfach einlegen, weil wir einfach von dem Zug in den Schiebbetrieb kommen. Dadurch haben wir ein bisschen Spiel im Getriebe und wir können sauber, wunderbar schalten.
Ohne die Kupplung.
Ohne die Kupplung, ganz das genau.
Weil ja, der ist ja der entscheidende.
Stimmt, ganz genau.
Das ist ja letztendlich der entscheidende Vorteil auch, ja, dass du bei einem sequentiellen Getriebe auch ohne Kupplung schalten kannst. Also genau, ohne die Kupplung zu treten.
Ja, ganz genau. Das ist halt auch sehr hilfreich, wenn man halt wirklich mal im Stress ist oder auch zum Beispiel in der Kurve schalten muss. Das ist halt mit einem, wenn man kuppeln muss in der Kurve, hat man da wieder eine Kraftunterbrechung. Dann könnte das Auto ausbrechen beim Wiederkupplung loslassen. Das hat man halt beim sequentiellen Getriebe nicht. Da kann man einfach hochziehen und weiter geht die Fahrt. Genau.
Aber auch das hat ja Einschränkungen, oder? Also so habe ich das ja, also so hast du mir das zumindest erklärt, dass man eben nicht immer, ne?
Genau, wir können, was tatsächlich so ist, wir können auf Schotter, können wir nicht ohne Kuppeln schalten, weil wir da immer einen permanent durchdrehende Reifen haben, auch wenn es nur ganz wenig ist. Aber das gibt dann Schwingungen in den gesamten Antriebsstrang und wir können nicht ohne Kupplung schalten. Deswegen ist es da ratsam, auf jeden Fall einmal kurz die Kupplung zu lupfen, wirklich nur ganz kurz, den Gang reinziehen und weiter geht's. Das ist ein minimaler Unterschied.
Also können tut man ja schon, aber es wäre halt nicht so gut, ne?
Genau,
also,
es wäre halt nicht so gut. Also, und man merkt auch, es geht schwerer auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Was für mich, für meinen Fahrstil ein sehr großer Vorteil ist, ich bin halt ein Linksbremser. Ich bremse komplett mit links. Das heißt, ich nutze den linken Fuß oder die Kupplung nur zum Losfahren und dann wandert der Fuß automatisch nach rechts rüber aufs Bremspedal. Und ich bremse an mit links komplett, schalte auch runter ohne Kupplung. Da muss man genau den richtigen Moment abpassen, dass die Gänge sauber reingehen. Einfach, dass ich dann den Wechsel von Beschleunigen zum Bremsen ein bisschen schneller halt hinbekomme. Das habe ich halt früher aus der Rallye-Zeit habe ich das gelernt. Gerade da mit Turbomotoren und so war das halt sehr wichtig. Und das ist halt für mich ein sehr großer Vorteil. Das bringt mir einfach sehr viel Ruhe ins Fahrzeug. Genau.
Ja, wir hatten da noch weitere Vorteile. Dass man eben zum Beispiel, was wir eben zum Beispiel als Nachteil beim Seriengetriebe genannt haben, ist bei einem sequentiellen Getriebe Vorteil, weil verschiedene Einzelteile im Getriebe,
stimmt, genau,
ja austauschbar sind.
Genau, in dem Renngetriebe, das ist halt wirklich für den Motorsport gebaut, da können wir dann die einzelnen Gangräder oder auch Dockringe tauschen. Da ist wirklich alles wie bei Lego gesteckt und man kann alles untereinander tauschen. Also das ist wirklich super gemacht. Auch die verschiedenen Übersetzungen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Strecke habe, die ist ziemlich schnell. Da kann man dann ganz oft bei guten Herstellern einen Drop Gear quasi, so heißt das. Da kann man dann zwei Gangräder austauschen und hat dann die gesamte Getriebeübersetzung verändert. Die einzelnen Gangabstufen bleiben noch, aber die gesamte Getriebeübersetzung ist dann verändert. Trotzdem kann man natürlich auch die einzelnen Gangabstufungen, wie wir gerade eben gesagt haben, beim Seriengetriebe geht das nicht. Beim Renngetriebe geht das. Da können wir dann die Übersetzung vom ersten zum zweiten zum dritten einzeln abstimmen.
Also man kann letztendlich das Getriebe dann genau auf seine Bedürfnisse abstimmen.
Ganz genau so.
Und
ja,
halt beim Seriengetriebe muss man es halt quasi so nehmen, wie es ist. Also
ganz
das
genau.
Getriebe jetzt
vereinfacht
mit dem...
gesagt, ja.
Genau, ja. Gut, Nachteil ist natürlich bei einem sequentiellen Getriebe, dass es natürlich sehr kostenintensiv ist. Ne? Also die Anschaffungskosten und auch die Unterhaltungskosten sind halt schon sehr hoch im Vergleich zum Seriengetriebe. Also es ist schon ein kleines Invest.
Ja.
Je nachdem natürlich, je nach Hersteller und je nachdem, ob das neu ist oder gebraucht. Aber die Kosten sind auf jeden Fall schon deutlich höher als bei einem Seriengetriebe letztendlich.
Genau. Auch da kommt es natürlich darauf an, ob es ein Frontantriebauto ist, ein Heckantriebauto oder Allradauto. Allrad ist natürlich ganz klar, ist dann nochmal richtig teurer auf jeden Fall.
Ja. Genau, und wenn man bei dem Punkt schon auch ist, ist es ja letztendlich, also ist oder kann ein weiterer Nachteil auch sein, die Haltbarkeit. Ne? Also dass eben, weil es eben ein Renngetriebe ist, ist es schon also deutlich aufwendiger in der Unterhaltung und letztendlich muss es auch öfter revidiert werden als genau, ein Seriengetriebe.
Weil halt auch viel, viel größere Kräfte halt aufs Getriebe einwirken und es auch extrem leicht gebaut ist, weil soll ja nicht so schwer sein. Und deswegen ist es auch ratsam, wirklich mal öfter die Getrieberäder neu zu machen, weil die halt auch sehr stark verschleißen. Dadurch, dass man ohne Kupplung schaltet, kommt halt eine sehr hohe Belastung drauf. Ein weiteres Nachteil ist, ich sag mal, wenn man sich da mal überschätzt hat, man hat sich rausgedreht und dann steht man da und man sieht auf der Ganganzeige, 5. Gang. Beim Seriengetriebe oder bei einem Haarschaltgetriebe könnt ihr jetzt einfach den 5. Gang rausnehmen und den 1. Gang schalten und weiterfahren. Das geht beim sequentiellen Getriebe nicht. Da müssen wir dann jeden Gang einzeln runterschalten. Das ist, wenn sich die Reifen nicht drehen, sehr, sehr schwierig. Weil dann stehen teilweise die Zahnzähne gegeneinander und lassen sich nicht schalten. Da muss man immer so ein bisschen mit der Kupplung spielen und dabei die Gänge runterdrücken. Kann dann schon mal vielleicht 1-2 Minuten dauern, bis man dann wirklich wieder im ersten Gang ist und weiterfahren kann. Das ist halt ein großer Nachteil natürlich.
Ja, das habe ich auch in der Praxis gelernt, weil wir waren ja Ende März beim Testtag und da bin ich dann rausgefahren und habe irgendwie die Ausfahrt habe ich verpasst, weil ich nicht wusste, dass es da jetzt rechts abgeht. Normalerweise ging es immer geradeaus und da ging es dann jetzt halt rechts ab bei der Ausfahrt und dann war ich im Stand und war aber irgendwie noch im 3. Gang oder so und dann saß ich in dem Auto und ja, das Runterschalten hat halt nicht funktioniert. Ne? Und genau, da hast du mir das ja dann erklärt, dass das nicht geht. Genau. Das wusste ich nicht, dass das nicht geht oder ja, wahrscheinlich nur schwer geht oder halt manchmal gar nicht geht.
Ja.
Genau, also auch das muss man dann eben bedenken, ne? Wenn man irgendwie, dass man sich das vielleicht dann angewöhnt oder dass man das im Kopf hat, wenn man jetzt sich vielleicht mal dreht oder irgendwie ja, die Linie ungewollt verlässt oder wie auch immer, dass man da das eben schon im Kopf hat, dass man da rechtzeitig dann runterschaltet.
Ja. Ganz genau.
Gut.
Ja, eine Sache noch ganz kurz, was wir noch gar nicht erwähnt haben, der Rückwärtsgang beim sequentiellen Getriebe zum Beispiel.
Ja,
wie geht das? Wir haben am Hebel selber nochmal wie einen Fahrradbremshebel, sage ich mal einfach.
Ja.
Den, das ist die Sperre, den müssen wir ziehen. Dann kommen wir erst in den Leerlauf, nach vorne drücken und dann nochmal nach vorne drücken, dann kommen wir in den Rückwärtsgang. Dann können wir ganz normal wie mit jedem anderen Fahrzeug, Auto, Getriebe rückwärts fahren.
Ja.
Aber er ist halt einfach nochmal gesperrt, dass wir einfach beim Runterschalten nicht aus Versehen in Leerlauf oder Rückwärtsgang reinkommen.
Yes.
Yes.
Also, ja, jetzt doch länger als erwartet. Ich habe gedacht, wir kriegen irgendwie nur so 10 Minuten zusammen, aber ja. Ist ja doch ein interessantes Thema. Und ja, wir hoffen, wir konnten da jetzt ein bisschen Input mit auf den Weg geben. Und
wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Auto, Technik, schreibt uns gerne an. Vielleicht können wir das bei der nächsten Podcast-Folge dann mal erwähnen oder weiter erläutern.
Ja, vielleicht können wir das als Technik-Hack mit aufgreifen.
Genau.
Wir haben auf jeden Fall schon Ideen für weitere kleine Technik-Folgen. Und wenn da zu einem bestimmten Thema oder ja, Bedarf besteht, dann schreibt uns gerne eine Nachricht via Social Media. Die Links zu unseren Social Media-Profilen findet ihr alle unten in den Shownotes. Und ja, zum Schluss. Die Saison oder der Saisonstart steht jetzt kurz bevor. In 2 Wochen geht es los, beziehungsweise in 2 Wochen ist das erste Rennwochenende schon vorbei.
Ja.
Also am 27. und 28. April findet die erste Doppelveranstaltung sozusagen zur Deutschen Rallycross-Meisterschaft statt auf dem Ewald-Pauli-Ring in Schlüchtern. Das heißt, sowohl Samstag als auch Sonntag findet ein kompletter Renntag statt. Vom Zeittraining bis zur Siegerehrung. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut doch super gerne mal vorbei. Kommt auch gerne mal bei uns vorbei. Wir haben auch ja, noch das ein oder andere coole geplant, sag ich einfach mal so. Und ja, vielleicht noch ein Hinweis, wenn man es so nennen kann, vorab. Philipp und ich können leider nicht mit dem Peugeot 205 RWD starten, auch wenn er jetzt endlich startbereit ist. Wir haben ihn wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Es klappt nun alles eigentlich so, wie es soll. Und genau, wir wollten eigentlich auch super gerne damit beim ersten Rennen starten. Leider, in Anführungsstrichen, geht das jetzt nicht. Wir haben nämlich kurz nach dem Rennwochenende einen wichtigen Videodreh, genau, mit dem Auto. Mehr dürfen wir dazu noch nicht verraten. Aber
wir werden natürlich trotzdem vor Ort sein, genau, und wir werden auch selber fahren. Genau. Wir haben nämlich noch den Peugeot 205 GTI, der schon die ganzen Jahre im Rallycross gefahren wird. Und den teilen Janine und ich uns. Janine wird Samstag fahren, ich werde Sonntag mit dem Auto fahren und sind natürlich trotzdem dann dabei.
Genau, das ist auch eins der Rallycross-Mietautos letztendlich. Hat da jetzt für Schüchtern keiner angefragt, deswegen fahren wir jetzt mit dem Auto und ich freue mich auch schon sehr. Und ja, wie gesagt, schaut mal vorbei, wenn ihr Lust habt, kommt bei uns mal vorbei, sagt mal Hallo und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Tschüss!
Tschüss!